Mein Name ist Daniela Ecker. Ich bin kaufmännische Leitung und Head of People in einer Beteiligungsgesellschaft. Und ich freue mich sehr, Ihnen heute Arbeitsrecht für Arbeitgeber präsentieren zu dürfen. Viel Spaß dabei.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 79 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema Sonderkündigungsschutz Teil 2. Beste und auch sonnige Grüße aus Hamburg. Moin.
Dem kann ich mich nur uneingeschränkt anschließen. Auch von mir sonnige Grüße aus dem Herzen Hamburgs.
Ihr kennt das an dieser Stelle. Dank zunächst mal an Simon Scherer, der uns geschrieben hat. Vielen Dank für die tollen Impulse und Inhalte Ihres Podcasts. Diese sind für unsere tägliche Praxis sowie zur Auffrischung der ausgewählten Themenkomplexe wirklich sehr hilfreich und unerlässlich. Ich freue mich auf weitere Ausgaben Ihres Podcasts. Ja, da danken wir natürlich ganz, ganz herzlich. Und dann danken wir auch noch Moritz Springer, der uns geschrieben hat. Ihr Podcast hat mich in den letzten Jahren wirklich regelmäßig begleitet und meine tägliche Arbeit im HR sehr unterstützt. Dafür möchte ich Ihnen beiden ein großes Lob und ein herzliches Dankeschön aussprechen. Ich bleibe auf jeden Fall weiterhin treuer Hörer Ihres Podcasts. Auch darüber haben wir uns natürlich sehr, sehr gefreut. Über langjährige Hörer freuen wir uns natürlich besonders. Und auch ein ganz besonderer Dank geht heute an Daniela Egger, die unsere heutige Folge angesagt hat. Vielen lieben Dank. So, dann starten wir rein. In Folge 77, da haben wir ja schon einmal über den Sonderkündigungsschutz gesprochen. Wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann holt das mal gerne nach. In der Folge ging es um zusätzlichen Kündigungsschutz bei Azubis, bei schwerbehinderten Menschen und bei Schwangeren. Und heute starten wir mit den Betriebsratsmitgliedern. Da gleich der Hinweis, wenn ihr keinen Betriebsrat habt, dann könnt ihr ja gleich auf das zweite Thema springen, das dann mein Kollege macht, nämlich ArbeitnehmerInnen, die sich in Elternzeit befinden und dann auch noch, die sich in Pflegezeit befinden. Danach sprechen wir über Beauftragte und deren Kündigungsschutz. Und zum Schluss geht es dann noch um Konstellationen, in denen ArbeitnehmerInnen versuchen, den Sonderkündigungsschutz zu missbrauchen. Noch einmal zur Einordnung. Wir haben ja den normalen Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz, der ja immer dann gilt, wenn ein Arbeitgeber mehr als 10 ArbeitnehmerInnen beschäftigt und der betroffene Beschäftigte länger als 6 Monate beschäftigt wurde. Der Sonderkündigungsschutz für bestimmte Personengruppen, der gilt zusätzlich zum Kündigungsschutzgesetz und legt dann eben auch weitere Voraussetzungen oder weitere Hürden fest aus Arbeitgebersicht, die ihr dann überspringen müsst, wenn ihr eine wirksame Kündigung aussprechen wollt. Starten wir rein bezüglich Betriebsratsmitgliedern und ähnlichen Personen. Wer wird hier überhaupt geschützt und wo steht das Ganze? Also in 103 Betriebsverfassungsgesetz bzw. § 15 Kündigungsschutzgesetz, da finden sich Regelungen, die festlegen, dass bestimmte Personen zusätzlich geschützt werden. Und zwar Betriebsratsmitglieder, Ersatzmitglieder. Das sind vor allen Dingen solche, die nicht direkt in den Betriebsrat gewählt worden sind. Aber auch Mitglieder eines Wahlvorstandes zur Betriebsratswahl oder WahlbewerberInnen oder auch ArbeitnehmerInnen, die zu einer Betriebsratswahl aufgerufen haben bzw. einladen. Ja, kommen wir dann gleich zum spannenden Teil. Wie genau werden diese Personen dann jetzt geschützt? Ja, der Schutz, der besteht darin, dass sie nicht mehr normal, also fristgemäß gekündigt werden können, sondern nur noch außerordentlich fristlos. Und das bedeutet natürlich auch, dass eine Kündigung nur dann möglich ist, wenn ein wichtiger Grund nach § 626 Absatz 1 BGB vorhanden ist. Und oft braucht man in solchen Konstellationen auch vorher eine Abmahnung. Und zusätzlich, das muss man auch noch wissen, zusätzlich zum wichtigen Grund muss dann noch vorab der Betriebsrat der Kündigung zustimmen, damit ihr kündigen könnt. Das gilt für alle Personengruppen, die ich eben genannt habe, nur bei Wahlaufrufern, da gilt das nicht. Ja, ich verstehe oder ich kenne das auch, wenn ihr jetzt sagt, ja, dann kann ich ja so gut wie nie kündigen, weil der Betriebsrat wird ja nicht zustimmen, wenn ich ein Betriebsratsmitglied kündigen will. Ja, man muss dazu sagen, tatsächlich ist die Zustimmung nicht das größte Problem und zwar deswegen, weil ihr zum Arbeitsgericht gehen könnt, wenn der Betriebsrat nicht zustimmt und das Arbeitsgericht die Zustimmung dann ersetzt, Zumindest dann, wenn ihr einen fristlosen Kündigungsgrund habt und die 2-Wochen-Frist eingehalten habt. Man muss allerdings auch wissen, dass der Betriebsrat die Verweigerung der Zustimmung als taktisches Mittel einsetzen kann, weil ihr als Arbeitgeber dadurch natürlich Zeit verliert. Also Zeit, in der ihr das Betriebsratsmitglied, das ihr kündigen wolltet, weiter beschäftigen müsst und natürlich auch weiter bezahlen müsst. Wenn ihr vom Arbeitsgericht nämlich die fehlende Zustimmung des Betriebsrats ersetzen lassen wollt, dann müsst ihr ein ganz normales Verfahren vor dem Arbeitsgericht durchlaufen, also mit Gütetermin und Kammertermin. Und wenn ihr dann gewinnt, dann kann das Ganze auch noch vor das Landesarbeitsgericht gehen. Und das kann dann schon mal ein halbes Jahr vor dem Arbeitsgericht und gegebenenfalls auch noch mal ein weiteres halbes Jahr oder sogar noch ein bisschen länger vor dem Landesarbeitsgericht dauern. Diese Verfahrensdauern, die solltet ihr natürlich im Hinterkopf haben, wenn ihr an irgendeiner Stelle über eine Beendigungslösung, also einen Vergleich, verhandelt. Es kann nämlich sinnvoller sein, eine vielleicht auch für euch erstmal hohe Abfindung zu zahlen, als das Ersetzungsverfahren vor dem Arbeitsgericht durchzumachen und die ganze Zeit Lohn zu zahlen. Also nochmal zusammengefasst, der entscheidende Punkt ist, dass ihr einen Grund für eine fristlose Kündigung habt. Und das gucken wir uns gleich auch nochmal genau an. Aber erstmal die Frage, wie lange werden denn diese Personen geschützt? Also Betriebsratsmitglieder, die haben den zusätzlichen Kündigungsschutz natürlich erstmal während ihrer Amtszeit. Wenn sie dann aus dem Betriebsrat ausscheiden, dann haben sie noch ein Jahr nach Ende ihrer Amtszeit den sogenannten nachwirkenden Kündigungsschutz. Wie sieht der jetzt aus? Na, auch in diesem einen Jahr könnt ihr das ehemalige Betriebsratsmitglied nur außerordentlich fristlos kündigen. Aber ihr braucht keine Zustimmung des Betriebsrats mehr. Und das, wie ihr eben gesehen habt, ist zumindest ein deutlicher Vorteil, zumindest zeitlich. Wenn dieses eine Jahr nachwirkender Kündigungsschutz vorbei ist, dann ist das ehemalige Betriebsratsmitglied quasi wieder normaler Arbeitnehmer und hat den normalen Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz. Bei Mitgliedern eines Wahlvorstandes oder bei Wahlbewerbern, da gibt es auch einen nachwirkenden Kündigungsschutz. Und zwar ist der genauso wie bei ehemaligen Betriebsratsmitgliedern, allerdings nicht ein Jahr, sondern nur 6 Monate. Und bei Personen, die zu einer Betriebsratswahl aufrufen, läuft der nachwirkende Kündigungsschutz sogar nur 3 Monate. Ab dem Zeitpunkt der Einladung zur Betriebsratswahl. So, und jetzt ist klar die entscheidende Frage, auf die ihr alle gewartet habt. Wie kündigt man dann erfolgreich trotz des zusätzlichen Kündigungsschutzes? Wie ich ja schon gesagt habe, der Kernpunkt ist, dass ihr einen wichtigen Grund für eine fristlose Kündigung braucht. Also nach 626 Absatz 1 BGB und auch die 2-Wochen-Frist vom 626 Absatz 2 BGB eingehalten habt. Das klappt realistischerweise nur bei schweren Pflichtverletzungen und vor allem bei Straftaten. Klassiker sind hier Betrug, Diebstahl und Unterschlagung. Eine Konstellation, die mir hier oft geholfen hat, ist der Arbeitszeitbetrug. Könnt ihr nachweisen, dass ein Betriebsratsmitglied seine Arbeitszeiterfassung manipuliert hat oder Pausen nicht gestempelt hat oder versucht, sich durch falsche Angaben Arbeitszeit zu erschleichen, dann ist das regelmäßig ein Grund für eine fristlose Kündigung. Und das gilt eben auch bei Betriebsratsmitgliedern. Mir ist völlig klar, solche Fälle sind nicht immer leicht zu beweisen, aber hier kann euch die Verdachtskündigung helfen. Weil ihr da ja nur den dringenden Verdacht beweisen müsst und nicht den vollen Beweis für den Betrug schaffen müsst. Wenn ihr wollt, könnt ihr zur Vertiefung ja nochmal in Folge 6 unseres Podcasts reinhören. Da haben wir ausführlich beschrieben, wie so eine Verdachtskündigung funktioniert, was ihr beachten müsst, damit ihr vor dem Arbeitsgericht nicht scheitert. Was gibt es sonst noch für Gründe, die typischerweise für eine fristlose Kündigung von BR-Mitgliedern ausreichen? Das sind zum einen Körperverletzungen von Kollegen, Vorgesetzten und Kunden. Und eine weitere Fallgruppe sind verbale und vor allem auch tätliche sexuelle Belästigung. Beleidigungen sind als fristloser Kündigungsgrund nur dann ausreichend, wenn sie schwerwiegend sind. Zum Beispiel faschistische oder rassistische Beleidigungen. Oder wenn es trotz Abmahnung wiederholt zu Beleidigungen kommt. Eine Arbeitsverweigerung ist auch denkbar als Kündigungsgrund, allerdings nur nach Abmahnung oder wenn die Weigerung beharrlich ist, also wiederholt oder besonders intensiv. Ich hatte mal einen Fall, in dem sich eine Arbeitnehmerin nicht nur weigerte, sondern dem Chef dabei auch noch den Mittelfinger zeigte. Das zusammen reichte dann im Ergebnis dem Arbeitsgericht als fristloser Kündigungsgrund aus. Vom Ablauf her muss ein Arbeitgeber erstmal den Betriebsrat um Zustimmung bitten. Und wenn der Betriebsrat dann die Zustimmung erteilt, kann der Arbeitgeber die Kündigung aussprechen. All das, also bis zum Zugang der Kündigung, muss innerhalb der 2-Wochen-Frist passieren. Lehnt der Betriebsrat die Zustimmung ab, dann kann, wie gesagt, ein Antrag beim Arbeitsgericht gestellt werden, damit die Zustimmung ersetzt wird. Und auch dieser Antrag muss noch innerhalb der 2-Wochen-Frist gestellt werden. Ihr müsst also in so einem Fall ganz genau ausrechnen, wann ihr den Betriebsrat um Zustimmung bittet. Damit ihr nicht am Ende zwar die Zustimmung habt, aber die 2-Wochen-Frist verpasst habt. Bei diesen ganzen Voraussetzungen und möglichen Problemen, da können wir euch selbstverständlich nur dringend raten, so früh wie möglich einen Fachanwalt für Arbeitsrecht um Unterstützung zu bitten, damit bei diesen Formalien und auch inhaltlich nichts schief geht. Und abschließend noch ein anderer Punkt, nämlich Jugendausbildungsvertreter, die haben auch Sonderkündigungsschutz. Im Prinzip kann ich da so ein bisschen nach oben verweisen, weil der Kündigungsschutz nach 15 Kündigungsschutzgesetz genau derselbe ist wie bei Betriebsratsmitgliedern. Also solange noch jemand JAV, Jugendausbildungsvertreter, Mitglied ist, kann er oder sie nur fristlos gekündigt werden. Und auch das nur, wenn vorab der Betriebsrat der Kündigung zugestimmt hat. Ist jemand nicht mehr Mitglied der Jugendausbildungsvertretung, dann hat er oder sie nachwirkenden Schutz von einem Jahr. Und jetzt kommt noch was ganz Spezielles, nämlich nach 78a Betriebsverfassungsgesetz hat jemand, der Mitglied in der JAV ist oder ausgeschieden ist, aber das noch nicht mehr als ein Jahr zurückliegt, einen Anspruch darauf, nach Ende der Ausbildung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen zu werden. Und dagegen können Arbeitgeber auch leider nur wenig tun. Eine Ausnahme gibt's allerdings. Nach 78a Absatz 4 BetrVG kann sich der Arbeitgeber an das Arbeitsgericht wenden und verhindern, dass er den Azubi übernehmen muss. Allerdings nur dann, wenn er nachweisen kann, dass ihm die unbefristete Weiterbeschäftigung nicht zugemutet werden kann. Im Ergebnis hat aber ein Arbeitgeber nur dann mit einem solchen Antrag Erfolg, wenn er entweder verhaltensbedingte Gründe beweisen kann, die so schwerwiegend sind, dass sie auch für eine fristlose Kündigung ausreichen würden, oder wenn zwingende betriebsbedingte Gründe vorliegen. Also zum Beispiel, es gibt keinen einzigen Arbeitsplatz, auf den der betroffene Azubi beschäftigt werden könnte. Ja, das zum Thema Betriebsratsmitglieder und sonstige Personen. Und jetzt zur Elternzeit.
Ja, ich hatte euch ja in unserer ersten Folge zum Thema Sonderkündigungsschutz bereits den besonderen Kündigungsschutz nach dem Mutterschutzgesetz vorgestellt. Und nunmehr soll es auch um den thematisch angrenzenden besonderen Kündigungsschutz nach dem Elternzeitgesetz, dem BEEG, gehen. Ankernorm ist hier der Paragraph 18 des BEEG. Die erste Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist, wer ist denn eigentlich geschützt? Und da ist das Gesetz zunächst einmal relativ eindeutig. Dort lautet Absatz 1, Satz 1 des Paragraphen 18. Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis ab dem Zeitpunkt, von dem man Elternzeit verlangt worden ist, nicht kündigen. Also grundsätzlich bei denjenigen Arbeitnehmenden, die einen Elternzeitantrag gestellt haben. Satz 3 dieser Vorschrift lautet, während der Elternzeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen. Also mit anderen Worten, dieser besondere Kündigungsschutz gilt auch von Beginn bis Ende der Elternzeit. Wir gucken uns noch einmal den vorwirkenden Kündigungsschutz an, nämlich den ab Antragstellung. Für welchen Zeitraum vor Beginn der Elternzeit gilt denn das eigentlich? Das Gesetz gibt da auch einige Hinweise. Der Kündigungsschutz ab Beantragung der Elternzeit beginnt frühestens 8 Wochen vor Beginn einer Elternzeit bis zum vollendeten 3. Lebensjahr des Kindes und frühestens 14 Wochen vor Beginn einer Elternzeit zwischen dem 3. Geburtstag und dem vollendeten 8. Lebensjahr des Kindes. Kurzes Anwendungsbeispiel hierzu, wenn der Arbeitnehmer eine Elternzeit zum Beispiel 10 Wochen vor deren Beginn innerhalb der ersten 3 Lebensjahre des Kindes beantragt, dann besteht zunächst 2 Wochen lang kein besonderer Kündigungsschutz. Erst danach beginnt der besondere Kündigungsschutz des Paragraphen 18 zu greifen. Dementsprechend könnte diesem Mitarbeitenden in dem Beispiel hier 2 Wochen lang nach seinem Antrag auch noch ordentlich gekündigt werden. Allerdings müsst ihr da aufpassen, wenn die Kündigung ausgesprochen wird, weil der Mitarbeitende Elternzeit beantragt hat, der wäre die Kündigung trotzdem unwirksam, weil hier ein Verstoß gegen das Maßregelungsverbot des § 612 BGB vorliegen würde. Zu der Schonfrist bzw. zu diesem vorwirkenden Kündigungsschutz liegt ein sehr aktuelles Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamm vom 5. November 2025 vor. Dieses Urteil ist von daher ganz interessant, weil dort eine Problematik angesprochen wird, zu der noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung existiert und insbesondere Hinweise für Arbeitgeber enthält, die wichtig sind für die Planung und für den Umgang mit Elternzeiteinträgen bei einer Verteilung der Elternzeit auf mehrere Teilabschnitte. Was war hier passiert? Ein Arbeitnehmer ist zum 1.7.2024 bei einem Arbeitgeber angefangen. Bereits am 23.07.2024 hat er dann einen Elternzeitantrag gestellt, den ich hier auch einmal auszugsweise wiedergeben möchte. Hiermit beantrage ich Elternzeit bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres für die Betreuung und Erziehung meiner Tochter und teile diese in mehrere Abschnitte auf. Meine Elternzeit nehme ich in Vollzeit im ersten Lebensmonat, 11.07.24 bis 10.08.24. Und voraussichtlich im 13. Lebensmonat, 11.07.25 bis 10.08.25 meiner Tochter. Der zweite Abschnitt meiner Elternzeit beginnt am 11.11.24 und endet am 10.07.25 und der vierte Abschnitt meiner Elternzeit beginnt am 11.08.25 und endet am 10.07.27. In diesen Zeiten möchte ich befristet meine wöchentliche Arbeitszeit auf 24 Wochenstunden reduzieren. Diese Stunden teile ich auf 3 Werktage auf, Dienstag, Mittwoch und Freitag. Mit Schreiben vom 1.8.2024 bewilligte die beklagte Arbeitgeberin dem Kläger die von ihm beantragte Elternzeit und Elternteilzeit. Ja, die Beklagte hatte dann mit Schreiben vom 9.10.2024 innerhalb der kündigungsschutzrechtlichen Wartezeit das bestehende Arbeitsverhältnis zum 31.10.2024 hilfsweise ordentlich zum nächstmöglichen Termin gekündigt. Ja, und hiergegen hat der gekündigte Arbeitnehmer Klage zum Arbeitsgericht eingelegt und die Ansicht vertreten, dass die Kündigung gegen das Kündigungsverbot des § 18 Absatz 1 BEG verstoße. Insbesondere hat der Kläger geltend gemacht, dass der besondere Kündigungsschutz nach § 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 Elterngeldgesetz vor jedem Elternzeitabschnitt bestehe. Da der zweite Elternzeitabschnitt hier am 11.11.2024 begonnen habe, habe bei Zugang der streitgegenständlichen Kündigung am 9.10.2024 entsprechend besonderer Kündigungsschutz bestanden. Ja, wie ist das Ganze ausgegangen? Im Rahmen des Berufungsverfahrens vor dem Landesarbeitsgericht Hamm wurde dem Arbeitnehmenden Recht gegeben. Der Schonfristzeitraum des § 18 Absatz 1 Satz 2 des Elterngeldgesetzes finde bei einer von vornherein festgelegten Elternzeit in mehreren Teilabschnitten nicht nur vor Beginn des ersten Abschnitts der Elternzeit Anwendung, sondern jeweils auch vor dem Beginn des oder der weiteren Zeitabschnitte. Ja, aus Arbeitgebersicht wird man in Zukunft insbesondere bei der Frage, ob arbeitnehmerseitigen Anträgen auf Verteilung der Elternzeit auf mehr als 3 Zeitabschnitte bewilligt werden sollen, dieses Urteil berücksichtigen müssen. Das genannte Urteil des LAG Hamm weitet den besonderen vorwirkenden Kündigungsschutz bei einer Elternzeit in mehreren Teilabschnitten aus. Bis zu einer abschließenden Entscheidung durch das Bundesarbeitsgericht sollten sich umsichtige Arbeitgeber der Rechtsprechung des Landesarbeitsgerichts Hamm bewusst sein und vorsorglich davon ausgehen, dass für jeden Elternzeitabschnitt der vorwirkende besondere Kündigungsschutz des § 18 Absatz 1 BEG zu berücksichtigen ist. Zurück zum besonderen Kündigungsschutz bei der Elternzeit und dessen Voraussetzungen. Wie dieser vorgestellte Fall anschaulich zeigt, es gibt keine Wartezeit für den besonderen Kündigungsschutz. Der besondere Kündigungsschutz des BEEG gilt vom ersten Tag des Arbeitsverhältnisses an und auch in Kleinbetrieben. Wovor wird hierbei konkret geschützt? Naja, vor jeder arbeitgeberseitigen Kündigung. Egal ob ordentlich oder außerordentlich, egal ob reine Beendigung oder Änderungskündigung. Kein besonderer Kündigungsschutz gilt bei einer Anfechtung des Arbeitsverhältnisses, bei Abschluss eines Aufhebungsvertrages, bei Eigenkündigungen des Arbeitnehmenden bzw. bei Ablauf einer Befristung. Wird aber eine Kündigung während des Laufes eines befristeten Arbeitsverhältnisses ausgesprochen, im Rahmen dessen eine Elternzeit genommen worden ist, gilt der besondere Kündigungsschutz. Ja, und wann kann dann eigentlich durch euch als Arbeitgeber gekündigt werden? Ja, eine Kündigung ist nur dann möglich, wenn ein besonderer Fall vorliegt und die Kündigung von der zuständigen Arbeitsschutzbehörde für zulässig erklärt worden ist. In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, was ist denn ein besonderer Fall? Für das BEG existiert eine allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Kündigungsschutz bei Elternzeit. In dieser Verwaltungsvorschrift finden sich insbesondere Fallgruppen zum Vorliegen eines besonderen Falles. Die erste Untergruppe in diesem Zusammenhang sind betriebsbedingte Gründe im Zusammenhang mit Betriebs- und Abteilungsstilllegungen. Wichtig in diesem Zusammenhang auch, es dürfen keine Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten bestehen, beziehungsweise der Arbeitnehmende muss eine zumutbare Weiterbeschäftigung abgelehnt haben. Dann gibt es noch Fälle bzw. Fallkonstellationen der sogenannten Existenzgefährdung oder der drohenden Existenzgefährdung. Und weitere Fallgruppe, die hier auch beschrieben wird, sind besonders schwere Pflichtverletzungen seitens des Arbeitnehmenden, die ausnahmsweise die Zulässigerklärung einer Kündigung rechtfertigen. Die Kündigung ist also immer erst dann zulässig, wenn ihr eine Zulässigkeitserklärung seitens der zuständigen Arbeitsschutzbehörde vorliegen habt. Die Messlatte für Kündigung während der Elternzeit liegt hoch. Das muss man hier klar hervorheben. In diesem Zusammenhang noch eine mögliche Chance für euch als Arbeitgeber. Ein Punkt, den ihr immer prüfen solltet im Zusammenhang mit dem besonderen Kündigungsschutz während der Elternzeit ist, wurde denn eigentlich die Elternzeit formwirksam beantragt? Liegt kein formwirksamer Elternzeitantrag vor, dann besteht auch kein besonderer Kündigungsschutz. Was ist der Hintergrund dieser Formfrage? Zum 1. Mai 2025 sind unter anderem Änderungen des Elterngeldgesetzes in Kraft getreten. Der Anspruch auf Elternzeit kann seit dem 1.5.2025 in Textform geltend gemacht werden. Zuvor galt hier die Schriftform. Soweit so gut. Das ist ja erstmal relativ einfach und relativ deutlich. Wo ist denn jetzt hier die mögliche Chance für euch als Arbeitgeber? Ja, eine wichtige Einschränkung findet sich in den Übergangsvorschriften des Elterngeldgesetzes. Für Kinder, die vor dem Stichtag, also dem 1.5.2025 geboren worden sind, gilt die alte Gesetzesfassung fort, inklusive des Schriftformerfordernisses. Das ist entsprechend so in 28 Absatz 1b des Elterngeldgesetzes festgehalten. Die Formerfordernisse sind hier also vom Geburtsdatum des Kindes abhängig. Im Einzelfall solltet ihr also schauen, ob möglicherweise hieraus folgen kann, dass nicht formwirksam Elternzeit beantragt worden ist und dass dementsprechend auch der besondere Kündigungsschutz nach dem Elternzeitgesetz nicht gilt. So, und hieran anschließend wollen wir eine weitere wichtige Fallgruppe vorstellen, nämlich den besonderen Kündigungsschutz nach dem Pflegezeitgesetz. Ankernorm ist hier der Paragraph 5 des Pflegezeitgesetzes. Der wiederum regelt, dass der Arbeitgeber das Beschäftigungsverhältnis von der Ankündigung höchstens jedoch 12 Wochen vor dem angekündigten Beginn bis zur Beendigung der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung nach Paragraph 2 Pflegezeitgesetz oder der Freistellung nach Paragraph 3 Pflegezeitgesetz nicht kündigen darf. In der Praxis besonders wichtig ist hierbei der besondere Kündigungsschutz im Zusammenhang mit einer Freistellung nach Paragraph 3 des Pflegezeitgesetzes. Paragraph 3 Pflegezeitgesetz sieht einen Freistellungsanspruch vor. Voraussetzungen sind folgende. Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung vollständig oder teilweise freizustellen, wenn sie einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegen. Der Anspruch nach Satz 1 besteht nicht gegenüber Arbeitgebern mit in der Regel 15 oder weniger Beschäftigten. Ab wann gilt dieser Kündigungsschutz? Der Sonderkündigungsschutz des Pflegezeitgesetzes ist ebenfalls nicht an eine Wartezeit gebunden. Er kann also theoretisch bereits ab dem ersten Tag des Arbeitsverhältnisses bestehen. Auch hier gibt es einen vorwirkenden Kündigungsschutz. Das ist also eine Parallele zum BEEG, wie ihr das eben gehört habt. Unterschied ist hier die Dauer. Ihr hattet ja eben gehört, bei der Pflegezeit sind es höchstens 12 Wochen vor dem angekündigten Beginn. Beim Elternzeitgesetz kam es ja bekanntlich darauf an, zu welcher Lebensperiode des Kindes die Elternzeit beantragt wird. Unterschied zwischen Elternzeitgesetz und Pflegezeitgesetz: bei der Pflegezeit nach § 3 kommt es auf die Betriebsgröße an. Bei der Elternzeit ist die Betriebsgröße in Anführungsstrichen nicht von Bedeutung. Gleichwohl kann eine Pflegezeit auch im Kleinbetrieb beantragt werden. Das sieht § 3 Absatz 6a des Pflegezeitgesetzes vor. Und wenn in einem solchen Fall eine Einigung über eine Freistellung nach § 3 Absatz 6a des Pflegezeitgesetzes zwischen den Vertragsparteien erfolgt, auch dann steht dem Arbeitnehmenden besonderer Kündigungsschutz zu. Der beginnt aber erst ab Beginn der Pflegezeit. Also in dieser Konstellation gibt es keinen vorwirkenden Kündigungsschutz. Wichtig in diesem Zusammenhang einmal zu erwähnen: pro Angehörigen kann der Arbeitnehmende lediglich einmal Pflegezeit in Anspruch nehmen, auch wenn die in Anspruch genommene Pflegezeit kürzer als 6 Monate ist. Wovor wird denn bei diesem besonderen Kündigungsschutz konkret geschützt? Also das Kündigungsverbot gilt auch hier für jede Art von Kündigung und bezieht sich sowohl auf die ordentliche fristgerechte sowie auch auf die außerordentliche fristlose Kündigung, unabhängig vom Kündigungsgrund, und gilt gleichermaßen bei reinen Beendigungs- wie auch bei Änderungskündigungen. Keine Anwendung findet der besondere Kündigungsschutz nach dem Pflegezeitgesetz auf einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses, zum Beispiel durch einen Aufhebungsvertrag, und ebenso wenig hindert das Kündigungsverbot während der Pflegezeit die Beendigung eines befristeten Arbeitsverhältnisses durch Zeitablauf. Eine weitere Parallele zum Elternzeitgesetz ist, dass auch im Rahmen der Pflegezeit ähnlich den Regelungen in § 18 Absatz 1 Sätze 2 bis 4 im Fall des Eingreifens des Kündigungsverbots, hier nach § 5 Pflegezeitgesetz, die Kündigung eines Beschäftigten ausnahmsweise von der für den Arbeitsschutz zuständigen obersten Landesbehörde oder einer von ihr bestimmten Stelle für zulässig erklärt werden kann. Ja, auch wie bei der Elternzeit soll euch als Arbeitgebern dadurch die Möglichkeit eröffnet werden, Beschäftigten jedenfalls in außergewöhnlichen Fällen, ja, und da auch wieder zum Beispiel bei einer beabsichtigten Betriebs- oder Abteilungsschließung, mit Zustimmungserklärung der jeweils zuständigen Behörde auch während der Pflegezeit zu kündigen. Auch hier ist es so, dass die Bundesregierung allgemeine Verwaltungsvorschriften für den besonderen Kündigungsschutz nach dem Pflegezeitgesetz erlassen könnte, also ähnlich wie beim Elternzeitgesetz. Hier hat man allerdings keinen Gebrauch davon gemacht. Also hier gibt es keine allgemeine Verwaltungsvorschrift zum besonderen Kündigungsschutz nach dem Pflegezeitgesetz. Man wird sich in der Praxis trotzdem an der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Elternzeitgesetz orientieren. Das also in diesem Zusammenhang ganz wichtig. Und auch hier kann man abschließend festhalten: der besondere Kündigungsschutz nach dem Pflegezeitgesetz ist auf einem hohen Niveau. Die Messlatte für das Vorliegen eines besonderen Falles liegt hoch.
Ja, dann noch eine weitere Gruppe. Und zwar die Gruppe der Beauftragten, die Sonderkündigungsschutz haben. Teilweise werden sie nur gegen Kündigungen geschützt, die wegen ihrer Tätigkeit als Beauftragte erfolgen. Da dies aber aus Arbeitnehmersicht nur sehr schwer nachweisbar ist, wollen wir das hier nicht vertiefen. Aber einige Beauftragte haben einen deutlich höheren Sonderkündigungsschutz. Als erstes möchte ich hier auf die internen Datenschutzbeauftragten hinweisen. Interne Datenschutzbeauftragte sind normale Arbeitnehmer in eurer Firma, die bei euch für den Datenschutz zuständig sind und bei der Aufsichtsbehörde als eure Datenschutzbeauftragte gemeldet sind. Und nach § 6 Absatz 4 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit § 38 Bundesdatenschutzgesetz können diese Personen nicht fristgemäß, sondern nur fristlos gekündigt werden. Im Prinzip ist also der Sonderkündigungsschutz so ähnlich wie bei den Betriebsratsmitgliedern. Tatsächlich ist aber die Situation noch schwieriger, weil Betriebsratsmitglieder sich ja alle 4 Jahre einer Wahl stellen müssen und Datenschutzbeauftragte im Prinzip auf Lebenszeit oder zumindest bis zur Rente benannt sind. Zwar könnt ihr Datenschutzbeauftragte abberufen, aber auch das ist nur möglich, wenn ein Grund für eine fristlose Kündigung vorliegt. Und selbst wenn ihr den Datenschutzbeauftragten erfolgreich abberuft oder wenn der Datenschutzbeauftragte von selbst seine Stelle als Datenschutzbeauftragter aufgibt, dann hat er nach Ende seiner Amtszeit wie die Betriebsratsmitglieder 1 Jahr nachwirkenden Kündigungsschutz. Insofern solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr wirklich einen internen Datenschutzbeauftragten benennen wollt oder ob ein externer Datenschutzbeauftragter nicht besser ist. Und wenn ihr euch für einen internen Datenschutzbeauftragten entscheidet, dann überlegt bitte 2-mal, wer hier die richtige Person ist. Ich will euch dann noch ein paar weitere Beauftragte nennen, die den gleichen Kündigungsschutz haben, also nur fristlose Kündigung und 1 Jahr nachwirkenden Kündigungsschutz. Und zwar sind das zunächst mal der Emissionsschutzbeauftragte gemäß 58 Absatz 2 Bundesemissionsschutzgesetz, der Störfallbeauftragte gemäß 58d in Verbindung mit 58 Absatz 2 Bundesemissionsschutzgesetz, der Abfallbeauftragte gemäß 60 Absatz 3 Satz 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit 58 Absatz 2 Bundesemissionsschutzgesetz und der Gewässerschutzbeauftragte gemäß § 66 Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit 58 Absatz 2 Bundesemissionsschutzgesetz. Und dann als letztes gibt es noch die Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen. Und auch diese Person hat zusätzlichen Kündigungsschutz nach 179 Absatz 3 SGB 9. Ihr Kündigungsschutz ist im Prinzip derselbe wie bei Betriebsratsmitgliedern. Das heißt, neben der fristlosen Kündigung ist zusätzlich auch noch die Zustimmung des Betriebsrats nötig.
So, zum Ende kommen wir nochmal zu potenziellen Stör- oder Missbrauchsfällen und wie ihr als Arbeitgeber darauf reagieren könntet. Zunächst einmal haben wir da die Fallgruppe des Nachrückens von Ersatzmitgliedern in den Betriebsrat. Wir haben ja schon gelernt, dass nach § 15 Absatz 1 Satz 1 des Kündigungsschutzgesetzes aktive Betriebsratsmitglieder nur aus wichtigem Grund und nur mit Zustimmung des Betriebsrates gekündigt werden können. Und nach dessen Satz 2 dürfen ehemalige Mitglieder des Betriebsrates für 1 Jahr nach dem Ausscheiden aus dem Betriebsrat auch ohne Zustimmung des Betriebsrates, aber jedenfalls nur aus wichtigem Grunde gekündigt werden. Und dieser Schutz findet auch Anwendung auf nachrückende Betriebsratsmitglieder, die im Rahmen der Betriebsratswahl zwar nicht ausreichend Stimmen erhalten haben, um einen festen Platz im Betriebsrat zu besetzen, die aber als Ersatzmitglieder zum Einsatz kommen können, wenn eines oder mehrere der Stammmitglieder verhindert sind. Denn während ihres Einsatzes sind sie nach § 15 Absatz 1 Satz 1 geschützt und danach für 1 Jahr haben sie den nachwirkenden Kündigungsschutz nach § 15 Absatz 1 Satz 2. Ja, und da können sich aus Arbeitgebersicht dann schon mal Zweifel aufdrängen, ob das Ersatzmitglied denn eigentlich zu Recht als Nachrücker herangezogen worden ist. Beispielsweise, wenn urplötzlich mehrere ordentliche Mitglieder des Betriebsrates sehr kurzfristig Urlaub beantragen oder sich sehr kurzfristig krank melden. Es gibt da eine relativ reichhaltige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes. Wenn man das zusammenfasst, dann wird man erstmal festhalten müssen, dass die Messlatte für euch als Arbeitgeber relativ hoch hängt. Aber es trotzdem Sinn macht, dass ihr als Arbeitgeber bestreitet, dass der Mitarbeiter, der sich auf den besonderen Kündigungsschutz beruft, zu Recht als Nachrücker zu einer Betriebsratssitzung geladen worden ist und bestreitet, dass die richtige Reihenfolge des Nachrückens tatsächlich eingehalten worden ist. Auch solltet ihr in diesem Zusammenhang bestreiten, dass überhaupt ein Vertretungsfall vorlag. Kriterien, die das Bundesarbeitsgericht in diesem Zusammenhang aufgestellt hat, die möglicherweise auch für ein kollusives Zusammenwirken zwischen Betriebsrat und Betriebsratsmitglied sprechen könnten, sind unter anderem folgende. Also wenn ein Ersatzmitglied herangezogen wird, das weit hinten in der Liste der Ersatzmitglieder sich befindet. Oder aber, wenn ein Ersatzmitglied erstmalig zu einem Einsatz herangezogen wird. Oder wenn die in Frage stehende Betriebsratssitzung außerhalb des regelmäßigen Sitzungstages oder des regelmäßigen Sitzungsturnus stattgefunden hat. Oder wenn ein Vertretungsfall besonders kurzfristig eintritt. Oder wenn generell ein sehr auffälliger, enger zeitlicher Zusammenhang mit einer bevorstehenden oder zu erwartenden Kündigung besteht. Eine weitere Fallgruppe des möglichen Missbrauches des besonderen Kündigungsschutzes besteht im Zusammenhang mit der falschen Beantwortung der Frage nach einer Schwerbehinderung. Von welcher Fallkonstellation gehen wir hier aus? Also, ihr als Arbeitgeber fragt einen Arbeitnehmer vor Ausspruch einer Kündigung, ob er als schwerbehinderter Mensch anerkannt ist oder eine Gleichstellung hat oder entsprechende Anträge gestellt hat. Der Arbeitnehmende beantwortet diese Frage, nein, habe ich nicht. Ihr als Arbeitgeber sprecht dann eine Kündigung aus. Der Arbeitnehmer erhebt dann Kündigungsschutzklage und beruft sich im Rahmen des Kündigungsschutzverfahrens auf seinen besonderen Kündigungsschutz nach dem Sozialgesetzbuch 9 und teilt dort mit, ich habe einen GdB von 50 und bin als schwerbehinderter Mensch anerkannt. Die Frage des Arbeitgebers war unzulässig. Ich hatte ein Recht zur Lüge und dementsprechend ist die Kündigung nunmehr unwirksam, da der Arbeitgeber ja nicht das Integrationsamt beteiligt hat und keine Zustimmung des Integrationsamtes zu der streitgegenständlichen Kündigung vorliegt. Mit einem solchen Fall hat sich das Bundesarbeitsgericht bereits im Februar 2012 zu beschäftigen gehabt und hier relativ klar und arbeitgeberfreundlich geurteilt. Kernaussage dieser Entscheidung ist, die Frage des Arbeitgebers nach der Schwerbehinderung bzw. einem diesbezüglich gestellten Antrag ist im bestehenden Arbeitsverhältnis jedenfalls nach 6 Monaten, das heißt nach Erwerb des besonderen Kündigungsschutzes gemäß § 168 fortfolgende SGB IX, zulässig. Das gilt insbesondere zur Vorbereitung von beabsichtigten Kündigungen. Mit anderen Worten, das Bundesarbeitsgericht sagt ganz klar, die Frage nach der Schwerbehinderung muss jedenfalls im Vorfeld des Ausspruchs einer Kündigung wahrheitsgemäß beantwortet werden. Es gibt kein Recht zur Lüge. Dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts ist uneingeschränkt zuzustimmen. Kontrollfrage in diesem Zusammenhang, wie sollt ihr euch als Arbeitgeber ansonsten rechtskonform verhalten? Eine weitere Unterfallgruppe in diesem Zusammenhang, auch im Rahmen der Frage, besteht besonderer Kündigungsschutz nach dem SGB IX, also besonderer Kündigungsschutz nach dem Schwerbehindertenarbeitsrecht, ist die Frage, ob der GdB denn eigentlich rechtzeitig beantragt worden ist. In der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes befinden sich nämlich in den Entscheidungsgründen häufig sehr wichtige Hinweise zu diesem Thema. Und das Bundesarbeitsgericht hat in diesem Zusammenhang auch bereits im Jahre 2007 auf Folgendes hingewiesen. Hat demnach der Arbeitnehmer seinen Antrag nicht mindestens 3 Wochen vor Zugang der Kündigung gestellt und liegt im Kündigungszeitpunkt auch noch kein Bescheid vor, der seine Schwerbehinderung feststellt, kann er keinen besonderen Kündigungsschutz beanspruchen. Soll also heißen, ihr habt ja möglicherweise das ein oder andere Mal schon die Konstellation gehabt, dass ein Mitarbeiter euch vor Ausspruch einer Kündigung mitteilt, ich habe einen Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft gestellt. Der ist aber noch nicht beschieden worden. In solchen Konstellationen kann der besondere Kündigungsschutz nicht entstehen, wenn dieser Antrag weniger als 3 Wochen vor Ausspruch der Kündigung gestellt worden ist. Auch besteht der besondere Kündigungsschutz nicht, wenn der Antrag zwar mehr als 3 Wochen vor Ausspruch der Kündigung gestellt worden ist, der Antrag aber unvollständig war und nicht mit vollständigen Unterlagen beim zuständigen Amt eingereicht worden ist. Auch das sollte aus Arbeitgebersicht häufiger bestritten werden. In der Praxis erleben wir häufig, dass dieser Punkt gerne mal übersehen wird. Und vor diesem Hintergrund ergeben sich auch in der Konstellation, dass zum Zeitpunkt des Ausspruchs einer Kündigung zwar ein Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderung gestellt worden ist, aber noch kein Bescheid vorliegt, Möglichkeiten, wie ihr euch gegen den besonderen Kündigungsschutz argumentativ zur Wehr setzen könntet. Im Übrigen ist für eine solche Situation dringend zu raten, dass ihr zweigleisig vorgeht, nämlich einerseits eine Kündigung auf den Weg bringt, ohne vorherige Zustimmung des Integrationsamtes, weil ihr davon ausgeht, dass dieser Antrag nicht erfolgreich beschieden wird und gleichzeitig vorsorglich einen Antrag auf Zustimmung zur Kündigung beim zuständigen Integrationsamt stellt.
Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ein wichtiger Punkt am Ende der Folge: Wir haben wieder ein Webinar für euch am Start, und zwar mit einem ganz neuen Thema. Es findet statt am 21. April und es heißt Endlos Urlaub und endlos krank, was tun? Gefühlt ist es ja so, dass manche Mitarbeitende endlos krank sind und dann noch endlos Urlaub haben. Und dazu kommt, dass solche Fälle Unternehmen, HR und Führungskräfte immer wieder vor große finanzielle und organisatorische Herausforderungen stellen. Und zwar mit den Fragen, wie und wann verfallen alte Urlaubsansprüche? Was solltet ihr tun, um die besten Lösungen zu finden? Wie geht ihr arbeitsrechtlich mit solchen Fällen um? Was könnt ihr tun bei Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit und wie helfen euch die aktuellen Urteile der Arbeitsgerichte? Das heißt, es geht um aktuelle rechtliche Grundlagen rund um den Urlaub und die Entgeltfortzahlung bei Krankheit, um typische Problemfälle aus der Praxis und wie man sie rechtssicher löst, um konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmen, HR und Führungskräfte und natürlich gibt es auch wieder Raum für Fragen und Austausch. Das Ganze findet, wie gesagt, am 21. April statt, und zwar von 9 bis 11.30 Uhr und kostet 95 Euro zuzüglich Umsatzsteuer pro Person. Wie immer gibt es natürlich die Folien zur Veranstaltung und am Ende einen Wissenstest und ein Teilnahmezertifikat. Ja, meldet euch jetzt gerne an und sichert euch einen Platz. Den Link stellen wir euch in die Folgenbeschreibung. Und natürlich freuen wir uns beide auf eure Teilnahme. So, wir hoffen, die heutige Folge hat euch so gut gefallen wie auch die bisherigen Folgen. Lasst gerne eine super Bewertung da, da freuen wir uns. Die nächste Folge, die könnt ihr am 16. März hören. Thema: die Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie. Wenig bekannt, aber eine große Hilfe. Schreibt uns, wenn ihr dazu Fragen habt, die wir in der Folge beantworten sollen. Unsere E-Mail-Adressen, das kennt ihr, die findet ihr in den Shownotes. Ja, bleibt nur noch, mich zu bedanken, dass ihr zugehört habt und beste Grüße zu senden. Tschüss aus Hamburg.
Bis bald. Macht's gut. Tschüss aus Hamburg.